Erste Sieben, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb.
Wir sind mittendrin in der EM unterwegs auf einer maximal wilden Fahrt mit der deutschen Männernationalmannschaft. Samstag gegen Serbien ist noch gar nicht so lange her, hat Schwarz-Rot-Gold gelitten, am Montag gegen Spanien gejubelt. Und jetzt beginnt die Hauptrunde mit Aufbaugegnern wie Frankreich oder Dänemark. Ironie Ende. Rückblick, Ausblick ist das Motto für diese Folge. Mit Thorsten Theo Storm haben wir dafür jemanden zu Gast, der während der 60 Minuten nicht nur auf die Taktiktafel schaut, sondern auch auf Werbebanden, Einschaltquoten und Entertainment-Programm. Hier ist die erste Sieben. Herzlich willkommen, Trommelwirbel, Folge 44 mit Hallensprecher Westen und Kisscam-Operator Schwalb. Moin.
Wie bist du denn jetzt wieder? Gut, moin erstmal. Wie bist du denn auf Kisscam-Operator gekommen jetzt?
Naja, ich habe mir gedacht, was wir halt so während des Entertainment-Programms, so sozusagen außerhalb des Spielfeldes, ein schöner, gelungener Job für Schwalbe.
Ja, genau. Leute einschwärzen, oder? Über
Genau.
die Kisscam. Leute rausfinden, die eigentlich gar nicht zusammengehören und trotzdem zusammen da sind.
Genau.
Danke, danke dafür.
Oder wenn man es anders sieht, vielleicht den geschulten Blick für internationale Beziehungen.
Ja,
Untereinander jetzt so.
Ja, genau.
Zwischen Dänen und Norwegern oder Dänen und Portugiesen.
Genau. Wo küsst sich die Norwegerin mit dem Dänen?
Ja, genau.
So.
Nee, da sehe ich dich. Deswegen Kisscam
ja,
Operator.
Danke für das Berufsbild.
Bei den Zuschauern, gerade so an den ersten Tag, war noch Luft nach oben auf den Rängen bzw. Platz. Aber sportlich, sag mal, Vorrunde ist durch. Wir gehen mit 2 Pluspunkten in die Hauptrunde. Das ist der Best Case. Worst Case, der war so ein paar Stunden, ein paar Tage lang, kreiste der so über uns. Der Geier, nicht der Adler, sondern der Geier.
Um es mal so zusammenzufassen.
Mach mal.
Alles richtig gemacht. Alles. Durchwachsen ins Turnier gestartet gegen Österreich, war jetzt auch schon nicht so die Heldenleistung, muss man sagen. Dann gegen die Serben eine Hallo-Wach-Pille genommen. So, oh, jetzt müssen wir uns alle konzentrieren. Jetzt geht's ans Eingemachte. Die dann auch gut verabreicht bekommen. Und gegen die Spanier eine überragende Leistung. Die 2 Punkte mitgenommen, die übrigens sehr, sehr wichtig sind, die 2 Punkte. Gerade in dieser Gruppe, ja, sonst hättest du kaum Chancen aufs Halbfinale. Das ist meine persönliche Einschätzung. Und jetzt mit diesen 2 Punkten Selbstvertrauen und schon mal so ein Brocken Mist aus dem Weg geräumt, weil in so einer langen Zeit oder bei so einer langen Zeit wie einer Europameisterschaft oder wie eine Weltmeisterschaft stattfindet, hast du immer mal so ein kleines Tal. Das Tal war jetzt da und jetzt geht es mit vollem Selbstvertrauen in die restlichen 4 Spiele und die machen uns natürlich alle 4 Spaß. Das ist alles natürlich unglaublich geil. Ja, Portugal, Norwegen, Dänemark, Frankreich.
Das sind Feiertage.
Vor allen Dingen nach dem Spiel gestern, ja, also nachdem Dänemark gegen Portugal verloren hat,
ja,
ist natürlich das vermeintlich leichteste Spiel gegen die Portugiesen. Hat man ja so ein bisschen gedacht, okay, da ist man vielleicht leichter Favorit. Hat noch mal ein bisschen an Dramatik zugenommen, das Spiel.
Also da sollten jetzt alle Sinne geschärft sein, zumal ja, wir erinnern uns an die WM im letzten Jahr, die Deutschen ja auch rausmarschiert sind im Viertelfinale gegen Portugal. Also da haben wir einen auf die Glocke gekriegt. Du sagtest, Spanien fandst du überragend, das Spiel?
Von der Einstellung.
Okay.
Also von allem, wie sie es angegangen sind, wie sie als Mannschaft gewirkt haben, als Gemeinschaft. Handball ist ja immer auch ein Spiel von Fehlern, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Es war kein Torhüterspiel, auf beiden Seiten nicht. War mein persönlicher Eindruck, auf der spanischen Seite eher noch weniger als bei den Deutschen. In der Abwehr haben wir nicht immer den Zugriff gehabt, muss man auch sagen. Nicht so, wie wir es gewohnt waren. Da waren schon ein paar Lücken, die sich da aufgetan haben. Aber in der Bewegung nach vorne deutlich dynamischer als zweite Halbzeit gegen Serbien. Vorne mit wirklich Dampf in die Zweikämpfe. Und wenn man sich mal die Angriffsdauer der deutschen Mannschaft anschaut und die Angriffsdauer der spanischen Mannschaft, dann sieht man schon, dass wir uns relativ schnell gute Möglichkeiten erspielt haben. Also wir haben wirklich zwei, drei Kreuzungen, zweimal anstoßen und dann haben wir schon gute Wurfchancen gehabt und haben uns in gute Positionen gebracht. Und das ist für mich immer so ein Zeichen dafür, dass man ja, gut zurechtkommt und auch eine gute Dynamik drin hat.
Jetzt haben ganz viele Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, gesagt und habe ich auch kreuz und quer gelesen und gehört, wir haben einen breiten Kader, vielleicht wie seit langem nicht mehr, was die Qualität anbelangt. Das bietet natürlich auf der einen Seite viele Chancen, auf der anderen Seite natürlich auch so ein paar Risiken, dass man sich vielleicht verzettelt, dass man zu viel wechselt, wie es Alfred ja auch am Samstag widerfahren ist. Stell du mal deine erste Sieben auf. Wir sind ja hier
Also,
bei der
bin ich
ersten Sieben.
zunächst mal bei dieser Theorie, dass man sich verzetteln kann, bin ich voll dabei. Hatte ich beim HSV Handball auch manchmal das Problem, dass man halt immer so geneigt ist, den Spielern auf dem Spielfeld nicht so viel Vertrauen zu geben, weil man ja auf der Bank noch Alternativen sitzen hat. Man denkt dann, oh, ich kann ja auch wechseln, da sitzt ja auch noch einer, da kann auch was. Und das spürt natürlich ein bisschen der Spieler auf dem Spielfeld. Also von daher ja, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, zu viel Alternativen zu haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Geschenk, das darf man auch nicht vergessen. Wenn die Spieler sich einig sind und es egal ist, wer wie viel auf dem Parkett ist, ist es natürlich super, wenn du da als Trainer auch ein bisschen hin und her wechseln kannst. Aber um den zweiten Teil zu beantworten, meine erste Sieben ist eigentlich relativ deutlich. Das sind auch die ersten Sieben, so wie sie jetzt angefangen haben. Ich sehe Köster, Knorr, Uschins, Zerbe, Golla
Mertens,
und
Mertens.
Mertens. Und Mertens, ja, Zerbe auf Rechtsaußen und Mertens auf Linksaußen, genau. Und hätte ich die Mannschaft aufgestellt und so wären meine ersten sieben. Im Tor würde ich wahlweise morgens nach dem Aufstehen entscheiden, wer anfängt. Ich glaube, dass David Späth, das hat man auch gegen die Spanier gesehen, er hat dann zwei, drei weggenommen, als er reinkam. Durchaus auch mal in der Lage ist, mal ein Spiel zu beginnen und eins zu dominieren. Ich glaube, da ist auch ganz heiß drauf.
Ja, also da müssen wir uns keine Sorgen machen, auf jeden Fall. Wie siehst du Juri bisher? Ich kann mich dran, ein kurzer
Juri hat sich
Einschub.
für mich nach dem Spiel gegen Serbien ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, so nach dem Motto, verstehe ich auch nicht, warum ich nicht gespielt habe. Das war natürlich schon sehr offensiv für einen Spieler, das so zu artikulieren in der Presse. Er hätte ja auch sagen können, oh, die anderen sind ja auch gut, die können das auch. So sehen das Trainer natürlich auch ab und zu mal. Ja, gerade wenn du so viele Alternativen hast, kannst du auch mal ein bisschen hin und her wechseln. Das ist jetzt schief gegangen gegen Serbien, aber trotzdem musst du ja ab und zu mal auch ja, andere ins Turnier bringen und musst ihnen die Chance geben zu spielen. Also er war sehr offensiv nach dem Spiel gegen Serbien, aber er hat es natürlich gegen die Spanier voll nachgewiesen. Da war richtig nicht nur Emotion im Spiel, sondern auch Durchsetzungsvermögen, war bereit, Verantwortung zu übernehmen, hat seine absolut positivste Seite gezeigt und das hat uns auch wirklich weit durchs Spiel getragen, muss man klar sagen.
Könntest du auch was mit Lichtlein in der Startsieben anfangen, auf der Mitte und Knorr auf halb links, Uschins halb rechts und Köster Deckungszentrum, erste, zweite Welle und dann vielleicht für den Positionsangriff zu wechseln? Weil ich fand, gerade gegen Spanien, als er reinkam, war er zum Glück mal einer, der ein bisschen Ruhe und Struktur reingebracht hat, was hin und wieder verloren geht, wenn Juri zu sehr auf Ego macht.
Ja, genau so sehe ich das. Und aus dem Grund würde ich nicht anfangen lassen, weil nämlich dann genau in solchen Phasen kommt, mit dem ruhigen Kopf eine Spielveränderung vornehmen kann. Wenn du ihn anfangen lässt, dann hast du ihn gleich in der gesamten Gemengelage, dann verbrennst du ihn vielleicht auch schon, diese Qualität, die er da reinbringt am Anfang. Und so ist es doch viel, viel besser, wenn man ganz deutlich merkt, okay, Nils Lichtlein kommt und es ist eine andere Art Handball und die Jungs vertrauen ihm auch, hat man auch gemerkt. Alle haben darauf gewartet, dass er das Tempo vorgibt, dass er in die Situationen geht, dass er sie ins Spiel bringt und das ist doch dann genau die richtige Lösung. Ist eigentlich für mich ein Argument, ihn nicht anfangen zu lassen, aber ihn natürlich trotzdem klar zu verstehen zu geben, er ist ein wichtiger Spieler, der in entscheidenden Phasen einen Unterschied machen kann.
Ich finde, der hat sich echt enorm entwickelt jetzt in dem Meisterjahr, finde ich. Ne? Auch wie er unter Bedrängnis noch mit einem echten Super-Timing den Ball weiterspielt. Ne?
Ja,
Und
das macht er wirklich. Ein bisschen mehr Torgefahr wird ihm
ja,
zurück,
nee,
finde
gar
ich.
keine Frage.
Ein
Aber,
bisschen mehr
ne?
Torgefahr könntest du noch gebrauchen, weil das muss man natürlich dann auch mal sehen, wie das gegen so Abwehrreihen wie gegen Frankreich und gegen die Dänen funktioniert.
Ja.
Er ist ein Top-Spieler, keine Frage. Aber gerade weil er halt so etwas anderes verkörpert, würde ich ihn,
Ja.
wäre er mein.
Ist ein Argument. Und du bist der Trainer der Herzen hier, der ersten sieben, ne? Also, wie
Ja,
könnte ich,
natürlich.
war ja
Ja,
auch nur
er
eine
wäre mein
Idee von
so.
mir.
Der beste achte Mann, so, weißt
Ja.
du, so würde ich ihn, so würde ich ihn titulieren.
Und
Wobei
der
ich von
beste.
Miro Schlurow mir auch immer viel verspreche, der aber nicht so richtig reinkommt, habe ich so den
Ja.
Eindruck. Aber das ist natürlich auch ein Spieler, der echt Richtung Tor geht und der eine gute Dynamik hat, aber er hat noch nicht so die Lücken gefunden und hat noch nicht so das Selbstverständnis.
Ja.
Immer wenn er, wenn man glaubt, jetzt geht's, dann macht er irgendwie so einen kleinen Fehler oder dann baut er so eine kleine Fehlentscheidung ein. Und daran merkt man immer, dass die Spieler nicht so mit riesigem Selbstvertrauen im Moment gesegnet sind.
Und Grgic hat gar nicht gespielt gegen Spanien. Ne? Da habe ich echt ein bisschen mit den Ohren geschlagert, muss ich sagen. Der hatte 60 Minuten lang die Turnhose an, die lange.
Ja, kann auch mal passieren. Sind wir wieder bei den ganzen Alternativen. Auch, es gilt ähnlich wie für Schlurow, bei ihm auch so, hat ein paar Entscheidungen getroffen, die ja, nicht sonderlich glücklich gewirkt haben. Aber das kann sich alles ganz schnell ändern, Jens, weißt du. Wir
Ja.
unterhalten uns dann vielleicht in nächste Woche wieder über ganz was anderes, sagen, oh,
Ja.
der kam dann auf einmal und hat den Unterschied gemacht, weil das ist ja das Schöne, das können sie alle, über die wir gerade reden, ob das Schlurow ist oder ob das Krikic oder Lichtlein oder Knorr, auch Köster, Ust-Jeans, das sind alles Jungs, die da den Unterschied machen können.
Ja. Und Justus Fischi
Der
Fischer
war
habe ich
unglaublich,
abgefeiert
oder?
am Montag,
Ach,
Alter,
der
was da
war
war.
gut. Habe ich auch gedacht, der war richtig, richtig, richtig
Ich
gut.
saß mit Family auf dem Sofa und wir haben alle Fischi!
Aber er hat auch ein paar Tore gemacht, das siehst du. Dass Handball natürlich auch manchmal so ja, ein Spiel des Laufes ist. Er hat so unten rechts so ein, zwei Dinger reingemacht. Also, die gehen wirklich, wirklich selten rein. Wirklich, wirklich selten rein. Da weißt du schon, oh, heute ist mein Tag. Wenn die auch noch reingehen, und so war es dann auch. Also, da konnte ich ja hinwerfen, wo er wollte, war alles drin. Und war natürlich unglaublich wichtig. Und das muss man auch mal wieder sehen, ist auch nicht so, hat auch kaum jemand registriert. Da hat Alfred natürlich auch den richtigen Schachzug gemacht. Ja? Er hat ihn da gebracht in der entscheidenden Phase, hat ihn gut gebracht, hat ihm auch das Vertrauen gegeben. Also das war ein sehr, sehr guter Wechsel.
Ja. Also wir können festhalten, die emotionalisiert die Mannschaft, weil da gute Typen dabei sind, weil da echt Leader dabei sind, die ja mit Haut und Haaren vorweggehen. Und ey, das sind vier Festtage im Zweitagesrhythmus. Portugal, Norwegen, Dänemark, Frankreich, hast schon aufgezählt. Nicht vergessen, ne? Wir nehmen heute Mittwoch auf, morgen 15:30 Uhr, ne? Donnerstag 15:30 Uhr, das Spiel
So
gegen
sieht's
Portugal.
aus. Und
Nicht, dass einer um
da sind kräftige
20:15 Uhr den
Jungs
Fernseher
dabei.
anmacht. Bitte?
Da sind ein paar kräftige Jungs dabei.
Kräftige Jungs?
Da sind kräftige Jungs dabei, aber richtig, das sage ich dir. Die haben alle ordentlich, was essen die? Paella? Essen die auch Paella in Portugal? Was sind das Nationalgericht? Siehst du mal, müssten wir jetzt eigentlich schon wieder wissen. Aber
Ich
die haben
kenne nur
gut.
Natter, diese hier Blätterteig mit
Dann hauen
Vanillepudding.
die sich immer ein paar Kilo Blätterteig am Tag rein. Da sind ein paar Jungs dabei, die können durchaus dagegen halten. Also das ist auch eine Mannschaft, die wirklich positiv überrascht. Und sie machen das ähnlich wie die Deutschen. Ich wollte es noch kurz ergänzen, warum ich glaube, dass du meinst, dass die Deutschen so sympathisch und so rüberkommen,
Ja.
weil das keine Mannschaft ist, die da vorne rumspielt im Angriff und die da rumdoddelt und noch einen Spielzug versucht und dann irgendwo auf dem Weg dahin den Ball verliert und sich nicht durchsetzen kann. Hatten wir ja schon häufiger solche Nationalmannschaften, wenn wir ehrlich sind. Da hast du immer gedacht, im Angriff hilft der liebe Gott. Wenn wir uns überhaupt mal durchsetzen können, der Rest, Abwehr und Torhüter haben wir immer gute. Aber die gehen jetzt vorne drauf, die Jungs. Die haben alle wirklich einen Arsch in der Hose. Um es einfach mal so zu sagen. Du kannst bei jedem damit rechnen, dass er versucht, eine Chance zu kreieren und für die Mannschaft gefährlich zu sein. Ja, das ist so.
Punkt, sagst du.
Punkt.
Unser heutiger Gast ist Schleswig-Holsteiner durch und durch, in Kellinghusen geboren, gefürchteter Rechtsaußen beim MTV Leck, dem TSV Rot-Weiß Nibel, der SG Weiche Handewitt und dem THW Kiel. Später Geschäftsführer in Flensburg bei den Zebras und den Rhein-Neckar-Löwen. Knapp 5 Jahre lang arbeitete er sehr eng mit Alfred Gislason zusammen. Welche Beobachtungen hat er so in den vergangenen Tagen beim Bundestrainer gemacht? Das werden wir ihn gleich fragen. Schwalbe, wollen wir ihn reinlassen?
Natürlich lasse man rein. Herzlich willkommen bei uns bei den ersten sieben, lieber Theo. Geht's dir gut?
Moin Jungs. Ich habe schon eben mitbekommen, dass Jens kräftig Wikipedia gelesen hat.
Jens ist derjenige, der alles weiß. Und wenn er es nicht weiß, dann wird es während des Podcasts noch eruiert. Also kannst du sicher sein, hier werden nur Fakten, Fakten, Fakten weitergegeben.
Sehr gut. Ja. Wo erwischen wir dich?
Ich sitze tatsächlich in meinem Büro. Aber der Arbeitsweg bei mir ist jetzt im Moment nicht mehr so viel die A7, sondern ich gehe hier eigentlich in unserem Haus raus und komme dann in einen weiteren Flur und kann dann ganz oben im dritten Stock in einem Büro sitzen. Das ist eigentlich ganz angenehm, da bist du nicht so oft im Stau. Ich war schon viele Jahre im Mannschaftsbus, ne? Ich meine, Schwalbe kennt das. Und ich meine, du als Moderator und Fernsehsportkommentator bist auch viel unterwegs. Aber die Zeit im Mannschaftsbus vermisse ich tatsächlich nicht. In den Spielerhotels auch nicht. Und das waren ja doch 17 Jahre, wo man, sag ich mal, familiär oder auch im Freundeskreis nicht präsent war, wenn die anderen frei hatten oder sich getroffen haben. Das ist eben auch mit dabei. Deswegen ist der Job trotzdem geil gewesen und auch hat viel, viel Spaß gemacht und hat mich auch sehr geprägt. Aber die Zeit jetzt ist auch schön, weil du eben genau jetzt auch mal wieder, wenn die Menschen sich an dich erinnern, die alten Freunde, dann bist du auf einmal auch mal wieder mit dabei, wenn es mal um was anderes geht außer Handball.
Jetzt hast du gerade beschrieben, was du nicht vermisst. Was vermisst du denn? Du bist jetzt seit gut 6 Jahren raus nach deinem Abschied beim THW.
Das sind schon 6 Jahre. Wahnsinn. Erstmal bin ich noch eng dran am Handball. Allerdings nicht am Sport. Das machen Viktor Szilagyi und Philipp Jicher, wie ich finde, sehr gut. Und das kann ich aber auch nur von der Entfernung beobachten. Wir sind aber Vermarktungspartner. Ich bin ja neben dem, dass ich als Geschäftsführer auch im Sport Verantwortung getragen habe, mit unter anderem mit Alfred zusammen, jetzt zuletzt beim THW, habe ich immer das Thema Vermarktung als meine Hauptaufgabe gesehen. Also Geld ist immer schnell ausgegeben, aber einnehmen müssen wir es ja auch irgendwie. Und habe dann ja mit Sport 5, das ist aus meiner Sicht der beste Sportvermarkter in Europa, ja im Handball eine Vereinbarung geschlossen und die beinhaltet hauptsächlich den THW Kiel, für den wir versuchen, die Einnahmen ständig zu steigern. Aber dazu gehört auch die deutsche Nationalmannschaft, die Füchse Berlin oder die Weltmeisterschaften. Sportvermarktung und gerade mit dem Schwerpunkt Handball ist schon so mein Thema nach wie vor.
Und welche Herausforderungen gibt es dabei im Jahr 2026?
Naja, es gibt ja auch andere Produkte und die, wenn man sich jetzt anschaut, wie sich die Fußball-Bundesliga auseinanderentwickelt. Da gibt es den FC Bayern, da gibt es erstmal die ganze Zeit gar nichts. Da stehen auch Sponsoren Schlange und auch zu Recht, weil die einfach vieles gut machen und das schon seit vielen Jahren. Und dann gibt es eben auch Vereine in der Fußball-Bundesliga, die finden ja außer um ihren Kirchturm herum fast gar nicht statt. Was weiß ich, lange in Mannheim gearbeitet. Also Hoffenheim zum Beispiel wird sich schwer tun, internationalen Sponsor zu finden, außer wenn da jetzt SAP draufsteht. Auch die machen da sicherlich einen guten Job. Nur da ist die Schere ja weit auseinander, was die Wertigkeit dieser Marken betrifft. Und das geht ja bei Augsburg, Union Berlin und Co. weiter. Und der THW Kiel hat auch Konkurrenz bekommen. Also alleine Holstein Kiel, wenn Fußball in der Stadt ist, in einer 250.000 Einwohnerstadt, dann teilt sich der Etat. Und wenn du es gewohnt warst, viele Jahre der Einzige zu sein und die Leute kamen alle auf dich zu und haben gesagt, Mensch, wir würden gerne bei euch mit dabei sein, lasst ihr uns rein. Das hat sich sicherlich verändert, ne? Wenn das die Frage war. Aber da geht es auch anderen Vereinen so, in dieser Sportart, weil es eben auch andere Sportarten gibt. Die NBA kommt ja auch nach Europa und die gucken sich den Markt
NFL
an,
auch.
die NFL auch. Und das hat es ja früher so in der Form stand das ja nicht irgendwie auf dem Zettel, ne?
Inwiefern ist denn dann so eine Handball-Europameisterschaft wichtig für unser Vermarktungspotenzial? Auch wenn du das runterbrichst auf die Vereine. Bleibt da was hängen bei den Vereinen? Gibt es da neue Interessenten oder spielt es eigentlich keine Rolle? Alle Leute gucken jetzt, also für mich ist das Gefühl immer im Januar, Februar, alle Leute gucken Handball, alle finden es mega geil, die Einschaltquoten sind super und zum Schluss bleibt relativ wenig in der Handball-Bundesliga hängen. Also, oder ist das ein falscher Ansatz?
Nein, die Handball-Bundesligisten müssen am Ende für sich selbst sorgen. Also die großen Gelder werden ausgegeben bei einer WM, bei einer Europameisterschaft und die Nationalmannschaften sind das, was alle interessiert. Wenn ich mich hier in meiner Nachbarschaft beim Spazierengehen mit jemandem
Ja.
unterhalte, dann guckt der auch auf einmal Handball. Der guckt sonst nie Handball, auch wenn er hier in Kiel wohnt. Aber wenn die Nationalmannschaft spielt, dann gucken die alle. Und wenn du siehst, dass ein Vorrundenspiel gegen Spanien eine Reichweite in der Spitze von 7 Millionen hatte, das ist schon ein Wort. Das hätte man in der Bundesliga hier auch gerne mal. Das kriegst du aber auch in der stärksten Liga der Welt nicht hin, so, ne? Also wenn sie denn die stärkste ist, das ist sie ja wahrscheinlich in unserer Sportart. Aber die Vereine haben halt das Problem, dass sie die Spieler bezahlen und also musst du dein Geld ja irgendwie als Verein auch verdienen. Und die Strahlkraft einer Europameisterschaft, die kannst du ein Stück weit mit reintransportieren in den Ligabetrieb. Aber die großen Partnerships, die hören da eigentlich wieder auf. Also die warten dann bis zum nächsten Januar. Ja.
Aber ich finde, den Unterschied hat schon relativ signifikant, ja. Wir sind ja alle Dorfsportler gewesen früher, so mehr oder weniger. Und haben um den Kirchturm rum, so wie du es auch gerade sagst, unsere Sponsoren gesucht. Aber mittlerweile ist es ja so, dass man schon auch größere Sponsoren von außerhalb braucht. Und da tut sich der Handball unglaublich schwer, sich zu präsentieren und über auch die Reichweiten zu generieren in den sozialen Medien und so. Und von daher kommen wir da so richtig nicht weiter. Aber das ist jetzt nur mein Eindruck. Da bist du ja derjenige, der da einen viel
Ja,
besseren Überblick hat.
also man muss immer gucken, wo kommt man her, ne? Also früher hatten wir ja außerhalb von Spielen fast überhaupt keine mediale Wahrnehmung. Heute gibt es vom Podcast bis hin zum TikTok-Video, da tut schon jeder Verein was und das hat sich schon deutlich verändert. Und das wird auch gefordert von den Sponsoren und von den
Klar.
Partnern. Und natürlich auch, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, was will der Kunde, ne? Was will der Fan? Der will nämlich in die Kabine reingucken und der will auch mal hören, was der Trainer vorm Spiel sagt. So, ich übertreibe jetzt mal oder mal ein Bild. Und diese ganzen Themen, früher hat kein Trainer irgendwie eine Kamera in die Kabine gelassen. Heute ist das bei einem Final Four ja Standard. Das steht ja mit in den Statuten drin, dass diese Dinge stattfinden müssen. Und da hat der Handball schon auch Vorteile und da wird auch an vielen Orten richtig guter Job gemacht, dass man sich eben überlegt, wie nah kann ich Menschen an oder Fans auch an die Spieler ranlassen. Und da sind unsere Handballer ja auch sehr nahbar. Das sind ja schon viele gute Typen. Also ich habe mich ja ganz zu Anfang gefragt, was vermisst du? Dass man diese Typen eigentlich jetzt viel seltener trifft, weil Handballer sind schon oft sehr, sehr geile Typen.
Das heißt, aus Marketing-Sichtspunkten läuft das schon alles in die richtige Richtung. Ja.
Also man kann sich immer verbessern und man sollte auch immer nach links und rechts gucken. Und es ist auch, ich sag mal, auch die HBL bedient sich, wenn sie Namensrechtsgeber sucht, dann bedient sie sich dieser professionellen Agenturlandschaft und schaut, welcher Partner passt zu uns. Und genauso machen wir es auch für den THW Kiel. Der THW Kiel teilt sich den Kieler Markt oder den Markt hier in der Region mit Holstein Kiel, mit den Fußballern. Und die Fußballer haben mit ihrer Strahlkraft und mit ihrem sportlichen Erfolg, hier gab es ewig keinen guten Fußballer, jetzt gibt es Bundesliga und zweite Liga, Da ist Holstein ja auch eher so der Verein für ganz Schleswig-Holstein. Das ist ja im Handball nicht der Fall. Da gibt es ja zwei Top-Mannschaften mit Flensburg und Kiel. Das weißt du ja besser als ich. Und der Nord-Ostsee-Kanal ist dann so die magische Grenze für Fanlager. Und THW musste sich jetzt hier an diese Situation gewöhnen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man eben auch mal, wir haben 200 Vertriebler in Deutschland, die in unterschiedlichen Sportarten dann eben aber auch den THW Kiel oder die Füchse oder die Nationalmannschaft transportieren. Und dann gibt es vielleicht auch mal im Süden Deutschlands ein Unternehmen, das sagt, Mensch, im Norden müssen wir aber mal wieder ein bisschen mehr uns zeigen. Und den würdest du wahrscheinlich sonst nicht kennenlernen.
Bei diesem riesigen Konkurrenzkampf gegen den Fußball hier in Deutschland, aber dann ja auch international sozusagen gegen die NBA, gegen die NFL, musst du ja in allererster Linie erstmal alles dafür tun, dass dein Produkt maximal geil präsentiert wird. Wo siehst du da den Handball?
Ja, also der Handball hat ja eine andere Zielgruppe als jetzt meinetwegen eine Creator League im Fußball oder E-Sports oder auch Basketball zum großen Teil. Also das ist alles etwas jünger. Hier bist du der familiennahe, traditionsreiche Sport. Damit meine ich noch nicht mal die Spieler. Die Spieler, die auf dem Spielfeld stehen, das sind auch junge, zum großen Teil sehr modebewusste, trendige Typen, die nicht nur Handball spielen können, sondern auch was zu sagen haben. Aber wenn du es jetzt mal mit der NBA vergleichst, also das ist jetzt ja wahrscheinlich die stärkste Basketballliga der Welt und du nimmst dazu die HBL in Deutschland als stärkste Handballliga, dann ist da trotzdem noch ein Riesenunterschied und vor allen Dingen im Umsatz und natürlich dann auch am Ende bei den Gehältern. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass der Handball da an der Stelle irgendwas verkehrt macht. Das ist du wirst auch als Handball nie mit der Fußball-Bundesliga konkurrieren. Das ist einfach, Fußball ist in Europa, um hier wieder herzugehen. Das ist für mich jetzt nicht nur ein Sport, das ist auch eine Volksbewegung, ne? Also da ist halt jeder mit am Start. So
Aber
und
noch einmal zurück zur Frage. Also, findest du, dass das Produkt optimal ist und ausgeklügelt bis ins Letzte ist?
also auf dem Spielfeld, was das Sportliche betrifft, hat sich das unfassbar weiterentwickelt. Also da gehört ja heute sehr viel dazu, um den Sprung in die Bundesliga zu schaffen. Ich glaube, Schwalbe nicht anders wahrscheinlich als Trainer. Aber rund um das Spielfeld kannst du dich ständig verbessern. Aber man darf es auch nicht übertreiben. Ich meine, wir haben 8 Partner auf einem Trikot, ne? Das ist schon eine Menge. Wir haben digitale LED-Banden, wir haben Auszeiten, wir haben Social Media. Du musst halt sehen, dass der Spagat mit den Medien, da würde ich mir jetzt neben dein und auch den anderen, die über das Thema im TV berichten oder OTT-plattformseitig dabei sind, Bild-Zeitung war damals mal anders angetreten. Also wir brauchen nach wie vor, um diesen nächsten Sprung zu machen, noch eine höhere mediale Reichweite, glaube ich. Ich glaube, da musst du, das ist ja auch der Unterschied zu so einer Europameisterschaft oder einer Weltmeisterschaft. Da sind ja zwischen den 7 Millionen und unseren Bundesligaspielen, da ist ja noch mal ein Weg, ne?
Absolut.
Und deswegen kannst du nicht sagen, dass der Marketingbeauftragte des Clubs einen Fehler macht oder der Spieler oder der Trainer oder der Verein. Das ist immer eine Gesamtgemengelage. Und jetzt zu sagen, okay, wir sind die beste Liga der Welt, ja, stimmt, aber von was? Also der Schritt, der nächste Schritt, der ist echt schwer. Also ich habe jetzt da, will auch nicht der Klugscheißer sein, aber das ist eben das, was der Kunde sich anguckt. Und um den geht es ja. Du musst ja den Kunden anzünden und der Kunde, der Sponsor muss wieder den Fan als Kunden gewinnen. Also musst du dich auf den Stuhl setzen, damit du da weiterkommst, ne? Und dazu gehört die Reichweite. Immer mehr Reichweite, Reichweite, Reichweite. Wenn du über das Produkt sprichst, Jens.
Ja, also mein Punkt ist der, dass du das schon auch von der Präsentation her optimieren kannst und musst, wie ich finde. Also, wenn wir mal die Sportarten nehmen, American Football und Handball, finde ich, ist es unstrittig, dass der Handball, finde ich, dynamischer ist, spannender, abwechslungsreicher ist. Aber dass beim American Football die Präsentation schon noch eine andere ist. Also mir fehlt ein bisschen Innovation beim Handball, neue Ideen, was es besonders macht, wie man den Zuschauer teilhaben lassen kann.
Das stimmt, das ist keine Frage. Also, das hatten wir ja auch eben schon. Dicht dran sein ist ein Thema, ne? Also, möglichst hinter die Kulissen schauen. Wir sind manchmal in unserer Sportart, und das ist der Nachteil an Traditionen, noch sehr Sportpolitik behaftet, ne? Also, versuchen da irgendwie auch so, es allen Traditionalisten und allen älteren Themen recht zu machen. Wenn du die jüngere Zielgruppe abgreifen willst, ich erlebe es ja immer wieder. Wir haben selber auch Plätze bei allen Spielen in Kiel für unsere Kunden. Wenn du Menschen in die Halle bringst, die das erste Mal da reinkommen, die sagen: Boah, was geht denn hier ab? Das ist ja geil. Das ist ja Wahnsinn. Also, und das ist ja auch so. Also, wir kennen Handball, und ich gucke auch 10-mal lieber ein Handballspiel als ein American Football Spiel. Und trotzdem gehen viel mehr Menschen zum American Football als zum Handball, ne? Also, das stimmt schon. Wenn du das Ding, die Show, rundherum um so ein Thema und der Personenkult. Also, das ist vielleicht ein Thema, fällt mir jetzt gerade ein, wo ich so viel spreche. Also, diese Stars und auch diese ja, Popstars des Sports, ne, die zu entwickeln, da haben wir vielleicht nicht genug. Also,
Ich habe immer so so einen Ansatz. Ich war in meinem Leben häufig im Final Four in Köln, ja, in der Champions League Final Four. Und eine Riesenhalle ausgebucht, ein Theater. In Köln hat das fast niemand mitbekommen. Und dort also wenig Menschen haben immer gesagt, was ist denn da los in der Arena? Ach so, das ist das. Da ist Handball. Mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt war, es waren immer nur handballaffine Menschen dort in der Halle. Ich finde, wenn du mal zurückgehst zum Fußball war vor 30 Jahren auch sowas, da waren die Stadien halb voll. Echt, als die Bayern ihre größte Zeit hatten, damals mit Franz Beckenbauer, muss man gucken, im Olympiastadion, als der Sepp Maier den Tauben hinterher ist, da waren da 25.000 Menschen im Stadion. Da war das Ding auch nicht aus. Kann man sich wirklich mal anschauen. Unglaublich. Da waren nur Männer und auf einmal haben die das geschafft, das so sexy und so gut zu machen, dieses Produkt, dass auf einmal Frauen, Kinder, Prominente alle dorthin gehen. Und das haben wir eigentlich nicht geschafft. Wir bewegen uns immer in unserer Community. Es sind immer die Handballaffinen. Und genau wie du sagst, Theo, das ist dann so, dann bringst du mal jemanden Externes da rein, der sagt dann, boah, das ist ja der Hammer hier, wieso war ich hier nicht schon früher? Aber das schaffen wir viel zu wenig. Ja, also ich sage jetzt mal, wenn das Champions League Final Four ist, dann muss in der ersten Reihe, muss, was ich, der David Beckham sitzen und die Victoria wegen mir oder irgendwelche Promis oder da muss die Bunte berichten, da muss die Gala berichten. Ich glaube, dass der Fußball das schon auch ein bisschen so hinbekommen hat, dass es für alle interessant gemacht hat, auch die, die nicht fußballaffin waren, und dass wir das einfach nicht hinbekommen. Also ich habe immer das Gefühl, es sitzen immer die gleichen. Wenn du
Ja,
jetzt in
also
die
es
Halle,
gibt
in
halt
die
einfach.
Europameisterschaftshalle guckst, die Leute, die da sitzen, die sitzen auch in Berlin und die sitzen auch in Kiel, die kannst du alle mit Namen begrüßen.
Es gibt halt einfach nur eine bestimmte Anzahl an Leuten, die sich für den Handball interessieren. Aber darüber hinaus schafft der
Gar nichts.
Handball es nicht, das ist meine persönliche Meinung, andere Zielgruppen zu erreichen über die
So ist
Darstellung,
es.
über noch mehr Behind the Scenes, über zum Beispiel Personenkult etc. Und die Kids, die sich für die NBA interessieren, die interessieren sich ja nicht vorrangig für den Basketball, sondern die interessieren sich auch da für die Präsentation und für den Starkult und für das, was sie darüber hinaus bekommen. Das ist halt mein Punkt, dass beim Thema Präsentation, beim Thema Innovation einfach noch eine Menge Luft nach oben ist und dass man da, glaube ich, auch Mut und so ein bisschen Pioniergeist braucht, um auch Sachen auszuprobieren, auf die Gefahr hin, dass man auch mal auf die Fresse fällt und mal Sachen macht, die halt nicht funktionieren. Aber sozusagen in der eigenen Bubble zu bleiben und die Hoffnung zu haben, okay, dann gewinnen wir halt mal wieder Gold bei einer WM und bekommen dadurch einen weiteren Push. Ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz.
Ich
Also
habe
ich.
jetzt gerade, ich habe jetzt gerade dieses NBA-Spiel in Berlin, da habe ich gerade irgendwie auch so ein Video gesehen, wer da alles in der ersten Reihe saß, wer sich da gegenseitig begrüßt hat. Da saß
Ja.
der Kloppo neben Thomas Müller und dann kam der Dirk Nowitzki und dann kam, was weiß ich, irgendwelche Mädels, die ich jetzt, die sehr gut ausgesehen haben, ob die ich jetzt nicht direkt
Kennst du
gekannt
nicht?
habe. Nee. Nicht mehr meine Altersklasse, Theo.
Ja, weil das natürlich auch Testimonials von Marken sind, die sich da natürlich in diesem Umfeld präsentieren
Ah
wollen, ne?
ja, na, aber das macht bei uns
Ja.
siehst du die nicht, weißt du,
Ja.
oder zu wenig. Ich
Ja, die
erinnere
werden.
mich immer noch dran, der absolute Testimonial für in Köln war mal Carlos Puyol vom FC Barcelona.
Bei
Das
dem Final Four war ich auch.
war da ein. Das
Ja, der
war
wurde
da.
andauernd eingeblendet. Das war ja schon.
Genau.
Das war für die Menschen, der saß direkt am Spielfeld, das war für die Fans was ganz Besonderes. Das
Genau, war
schon mal
Carlos
zum
Puyol,
Handball
aber den
gehört.
musst du auch erstmal kennen. Den kannten auch nur wir. Weil der war, also ich meine, gut, der war schon bekannt, aber das war was ganz Besonderes, dass der da saß. Ja.
Wir brauchen mehr Taylor Swifts für den Handball.
Na, auf den Zug springe ich jetzt nicht auf. Also ich glaube, dass der Handball. So viele Stellschrauben sind das dann am Ende gar nicht, aber es gehört sicherlich dazu, dass man dem, was in unserer Gesellschaft so abgeht, auch ein bisschen ein Stück weit noch mehr folgt, ohne die Tradition zu verlassen oder zu verraten. Aber ich habe das sehr oft versucht in meiner Zeit so als Geschäftsführer von Clubs. Ich finde, dass das zum Beispiel auch in Mannheim sehr gut gelingt, in dieser Arena. In der SAP Arena, die machen da auch einen sehr guten Job in Mannheim. Das siehst du auch an den Partnern, die sie da gewinnen konnten in den letzten Jahren. Und ich durfte ja auch ein Teil davon sein. Aber alle haben sich weiterentwickelt. Also du kannst jetzt ja nicht sagen, in der Handball-Bundesliga sind die Vereine ja fast alle weiter als europäische Spitzenclubs, die irgendwo in einem anderen Land mit in der Champions League unterwegs sind. Ne, einige sind vom Staat unterstützt, der andere zahlt nie eine Hallenmiete, weil die Stadt das macht und so weiter und so weiter. Aber wenn du diese Unternehmen, diese Sportunternehmen, die für die ich so gearbeitet habe, da geht es ja darum, oben musst du es reinnehmen und dann kannst du es unten ausgeben. Und am Ende soll da irgendwo ein kleiner Ertrag übrig bleiben. Aber du musst heute auch Geld in die Hand nehmen für Marketingaktionen, um deine Sportart immer wieder auch jünger und frischer zu machen, weil die jungen Leute nicht mehr unbedingt nur in die Handballhalle laufen, nur weil hier ein Handball-Bundesliga ist. Die haben auch andere Themen. Und ich habe das jetzt auch in meinem doch schon fortgeschrittenen Berufsleben jetzt nochmal mitbekommen. Ihr hattet mich ja im Vorfeld auch nach der Icon League gefragt. Ich habe mich da ja zusammen mit dem Wolf Fuß und Simon Terodde, der ja auch lange Jahre in der ersten und zweiten Liga als Profi gespielt hat, zusammengetan. Wir haben da ein eigenes Team. Die Liga gehört Toni Kroos und dem Elias Nerlich, der ist halt ein Streamer. Und da treffe ich auf eine ganz anderes Klientel, also nur auf junge Leute. Da geht es auch nur um den Stream. Da geht es gar nicht um die Menschen, die in die Halle kommen. Freuen sich alle drüber. Aber es geht auch gar nicht so sehr um die Spieler, die richtig guten Hallenfußball spielen, also so Straßenfußballer, die richtig kicken können. Es geht um die Teamheads, die rundherum stehen. Und das sind eben, da könnte jetzt auch ein Carlos Puyol stehen, den wir gerade erwähnt haben. Aber da steht dann eben David Alaba neben Simon Terodde und daneben steht dann Robert Andrich und so weiter und so weiter. Und dann kommt ein Guareschma oder es spielt auch mal der Toni Kroos selber mit. So, das führt dazu, dass genauso viele Zuschauer in die Lanxess Arena nach Köln gekommen sind wie zum Final Four der Champions League. Obwohl die Champions League im Handball sportlich ja unfassbares Niveau hat. Da wird ja, wenn du da gewinnst, Martin hat es mal geschafft mit dem HSV, dann hast du das Beste in deiner Sportart geschafft, was es auf der Welt aus meiner Sicht aktuell gibt. Das ist Bums. Und das kann man jetzt für den anderen Event jetzt ja nicht unbedingt behaupten, ne? So. Und trotzdem holst du damit so viele Leute rein. Und diese Mischung immer wieder zu finden, also dass die Akzeptanz auch von der Sportpolitik, dass es nicht nur wichtig ist, dass du das Spiel gewinnst, sondern auch, dass dein Kunde und dass die Kinder der Kunden und dass die Sponsoren, dass die alle happy sind, weil die Reichweiten stimmen, weil der Event klasse war, weil der Kunden zufrieden waren. Das muss immer noch mal wieder in die Köpfe rein. Also die Fans müssen happy sein, es muss einfach alles stimmen, ne? Und wir kennen den
Aber
Druck.
ich sehe schon, so wie du das beschreibst, da sind wir schon auch auf dem richtigen Weg. Es braucht natürlich auch so ein bisschen seine Zeit, muss man auch mal ganz klar erkennen.
Absolut.
Ja, also
Aber
wir haben.
und wir jammern auch manchmal auf hohem Niveau, weil guck
Ja.
dir mal andere Sportarten wie Tischtennis
Ja.
an. Ne?
Ja,
Oder
gar
die
nichts. Ja.
Leichtathletik. Wie viele Leute kommen denn da,
Ja, die
Weltcup
kriegen die in der
anstehen? Ne?
Leichtathletik kriegen sie auch die Stadien alle weggenommen, weil sie die Tartanbahn wegmachen,
So.
weil sie reine Fußballstadien draus machen.
Genau. Da sind
Klar, man
andere.
muss das alles in Relation sehen, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall noch eine Menge Luft nach oben. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Aber wo du schon bei der Icon League bist, Theo, um es vielleicht mal flapsig zu formulieren, das ist ja so eine Mischung aus Hallenfußball und Spielkonsole und ja auch Guerilla-mäßig. Also ihr probiert auch vieles aus. Es hat viel mit Interaktivität zu tun. Es ist ein sehr junges Publikum, das angesprochen wird. Es ist auch so ein Crossover aus Popkultur, Sport und Insta, so würde ich es gleich mal formulieren. Was gibt es denn vielleicht so zwei, drei Sachen, wo du sagst, hey, komm, das sind Dinge, die können wir auch mal im Handball ausprobieren? Also.
Erstmal, warum bin ich da überhaupt mit gelandet? Das hat damit zu tun, dass Wolf Fuß mich überredet hat. Das mal
Na
das
gut, ja.
eine. Aber ich habe es nie bereut, weil ich habe da unfassbar viel dazugelernt. Und ich glaube, dass diese beiden Sportarten so weit auseinander liegen wie Erde und Mond. So, also das ist nicht vergleichbar. Du kannst dort, also stell dir vor, du kommentierst ein Spiel, wo wir gerade von Veränderung sprechen, und die Zuschauer können dir schreiben und du antwortest denen auch noch dabei. Also du kommentierst ein Handballspiel und daneben läuft der Stream. Und genau das findet mein Sohn, der ist 13, super. Dass er da hinschreiben kann und sagen kann, ich fand übrigens das eben klasse. Und du gehst aber auch darauf ein. Also du bist der Kommentator und gehst auch noch auf dieses Thema redaktionell ein. Also dieses Mitmachen und Mitbestimmen oder eine Idee reinbringen, oder Dinge einfach mal auch während eines Spiels direkt anzusprechen, zu verändern und so. Die
Aber das ist ja
Kinder,
leicht gemacht.
ja, sagst du so, die Kinder gucken sich ja heute teilweise irgendwelche Streamer an, und bei uns ist das so, wenn die Noten stimmen, dürfen die auch das machen. Dann gucken sie jemandem zu, der selber an der PlayStation sitzt oder gamet, und gucken da auf diesen Bildschirm und schauen, wie er da irgendwie durch ein Labyrinth läuft oder wie er FIFA spielt oder was auch immer. So, dem kann ich. Da bin ich raus. Das ist für mich, da bin ich zu weit weg von. Aber das alles, und du hast recht, es ist Sport mit Gaming verbunden. Das würde ich dem Handball eigentlich so nicht raten, weil ich finde, das, was auf der Platte passiert im Sport, da kannst du erstmal einen kompletten Haken hintermachen. Die ganzen Trainer, die ganzen Spieler, die haben sich alle auf ein Niveau entwickelt. Top, top, top. Ich glaube, wichtig ist, sich gut vorzubereiten und zu gucken, welche Branchen passen zu uns, welche Nischen können wir einnehmen, weil am Ende konkurriert der Handball dann immer wieder gegen den Fußball. Du musst gucken, was machen andere, aber ich glaube, man sollte nicht jetzt sagen, wir übernehmen jetzt ganz viel aus der Icon League. Ich glaube, das wäre ein Fehler. Ich glaube, das passt dahin und das andere ist das andere. Meine
Gut, wollen wir da einen Haken hintermachen? Es sei denn, Schwalbe, du hast noch Gesprächsbedarf, weil ich würde gerne noch mal auf Alfred und die gemeinsame Vergangenheit von Theo und dem isländischen Vulkan eingehen.
Ist ein Vulkan. Oh,
Manchmal schon, oder? Wie
ja.
hast du ihn wahrgenommen, so in den letzten Tagen von außen, ja, letztlich wahrscheinlich?
Alfred selber ist ja mit großer Erfahrung bestückt, ne? Also, und er glaubt auch immer an das, was er hier richtig gemacht hat. Das wird auch da wahrscheinlich passen. Und er war immer, auch wenn wir irgendwo hingefahren sind und wir hatten die Hälfte der Truppe verletzt, hat er gesagt, natürlich gewinnen wir heute hier, wir haben überhaupt keine Probleme. Also er ist da schon sehr, sehr optimistisch. So, und ich finde unsere deutsche Mannschaft sehr gut, und an einem guten Tag mit einer guten Torhüterleistung und mit einem schnellen Angriffsspiel sind die Spieler individuell. Da haben wir eine bessere Nationalmannschaft als noch vor einiger Zeit. Das ist ja auch immer so ein Zyklus. Wir hatten schon mal eine gute Nationalmannschaft und dann hatten wir eine Zeit lang mal nicht so eine gute Nationalmannschaft, aber jetzt haben wir eine gute. So, ich glaube, dass er hat jetzt mit seiner Erfahrung, glaube ich, vor dem letzten Spiel den richtigen Ton getroffen und hat sich geöffnet. Und da hilft ihm seine Erfahrung, wie er jemanden anspricht. Und er ist ja nicht resistent, wenn man ihm einen Rat gibt und an seiner Seite. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, was da jetzt gerade passiert ist, im Gegensatz zu dem Spiel vorher, wo jeder nochmal was über jeden sagen musste, dass man hinter einer Sache steht. Also ich kenne das so aus meiner Zeit mit ihm auch wenn ich intern mit einer Sache vielleicht nicht ganz so einverstanden war oder eine andere Meinung dazu hatte, ist er ja schließlich als Trainer in der Verantwortung und ich bin in Anführungsstrichen da der Geschäftsführer. Aber du musst immer komplett dahinter stehen und hier wird immer, also wenn du siehst, wer alles jetzt Scheiße geschrien hat nach dem Spiel gegen wen haben wir da verloren? Gegen Serbien.
Ja.
Natürlich war das Scheiße. Aber du musst immer versuchen, hinter dieser Sache zu stehen und den Leuten ein gutes Gefühl zu geben. Und dieses gute Gefühl hat er reingebracht in das Spanienspiel. Und das alleine hat schon diesen Schwung gegeben. Für mich eine wichtiger Aspekt vor dem Spiel. Da muss irgendwas passiert sein, was den Jungs diese Kraft gegeben hat. Und das sind ja die gleichen Spieler gewesen, mit dem gleichen Leistungsportfolio. Aber ich glaube, Martin kennt das auch so, wenn du um dich herum nur Unruhe hast und nur Leute, die irgendwie eigentlich nur darauf warten, dass sie dir eine verbraten können. Das spürt jeder Trainer, das spürt auch der Spieler, das spüren alle in dem Umfeld da. Und da musst du eine Linie reinkriegen. Und dann sind auch die guten Leistungen von guten Spielern möglich. Gute Spieler hatten wir ja auch gegen Serbien.
Ich hatte, also zunächst mal, ich bin da bei dir. Zunächst mal ist es so, als Trainer, du bist ja da, Entscheidungen zu treffen und du musst zu diesen Entscheidungen stehen, weil sonst hast du auch intern gegen die Mannschaft oder mit der Mannschaft verloren, wenn du dich nachher für alles entschuldigst. Du kannst mal einen Fehler zugestehen, aber wenn du jedes Mal sagst, oh, das war falsch, das war falsch. Und ich habe mich beim Alfred, also ich habe mich beim Spiel gegen Serbien, beim Alfred auch so an einige Spiele, die ich coachen durfte, erinnert. Er hat in der Halbzeit bestimmt gedacht, ja, wir gewinnen das schon und ich habe doch eine gute Truppe und die anderen brauchen auch Spielpraxis und wir müssen doch da mal, weil zum Schluss, wenn er die anderen nicht spielen lässt und du gewinnst da mit 10 Toren, sagt jeder, ja, der jetzt auch mal die anderen spielen lassen müssen. Wir haben doch noch 4 wichtige Spiele vor uns und so weiter und so fort. Das ist natürlich, da kannst du als Trainer auch nur falsch machen. Er hätte es ein bisschen früher erkennen können, dass es doch in die falsche Richtung läuft und es wieder zurückmachen können. Oder er hätte eigentlich bis zur 45. durchspielen können mit der Truppe, die ja den Halbzeitvorsprung erarbeitet hat und dann wechseln. Aber im Nachhinein sind wir alle schlauer. Das Einzige, was natürlich noch ärgerlich war, war also die Kirsche auf der Torte, war natürlich die Auszeit, dass er da nicht hingeschaut hat
Aber das
aufs
sind drei
Spielfeld,
Trainer,
weil
ne?
das war natürlich schon Hardcore, gell? Das ist mir aber auch passiert. Nur ganz kurz, ist noch gar nicht lang her, ist ein Jahr her, ist mir das auch passiert, zu Hause gegen Bietigheim mit Erlangen als Trainer. Hat er einen Unterarmwurf gemacht, Nissen. Und ich habe da den scheiß Buzzer gedrückt, ich Vollidiot. Aber das kann natürlich passieren. Das gehört einfach
Aber du
dazu.
musst doch in einem Turnier. Und ich glaube, das ist auch für mich mit der Schlüssel zum Erfolg. Also du kannst natürlich allen immer Einsatzzeiten geben und keine Unzu. Ich finde, da darfst du eigentlich gar nicht drauf achten. In so einer kurzen Zeitperiode wie bei einer EM, da musst du deine ersten 9 finden oder 10.
Ja, das hat er ja gemacht im Endeffekt. Die
Genau.
hatte er ja.
Ja.
Also, die haben
So.
halt nur einen richtigen Mist zusammengespielt, die
Genau. Und
8,
dann wechselst
9. Du musst die spielen lassen, 100%. Macht jeder auf der Welt, machen sogar die Dänen. Nicht so häufig, aber auch die wechseln da mal durch. Aber 100%, du brauchst 10 Jungs und du brauchst auch nicht nur 3 Rückraumspieler, sondern du brauchst 5, 6 Rückraumspieler. Und die musst du so oft und ohne Qualitätsverlust wechseln können, ja, sonst kannst du nicht erfolgreich sein. Und das hat er eigentlich im Prinzip gemacht. Und das ist natürlich brutal nach hinten losgegangen. Und dann schreien sie alle Hosianna. Natürlich, wie wir so sind in Deutschland. Juhu, drauf, drauf, drauf.
Aber das Gute ist, wenn du dann gegen Spanien gewinnst, sind die gleichen
Ja, die stellen sich dahin und erzählen aber wieder aus einer anderen Warte. So geil. Erzählen wieder aus der anderen Warte. Sagen wieder, ja, das war jetzt und die richtigen Schlüsse und alter Falter, alter Falter. Aber gut, auf der anderen Seite, das weißt du als Trainer, dass das so funktioniert. Das ist nun mal so. Und ich finde, genau, was der Alfred natürlich auch lernt, und das ist auch nicht so einfach für ihn, da bin ich mir sicher. Ich kenne ihn ja jetzt auch schon seit 35 Jahren. Ist, glaube ich, auch nicht so einfach für ihn, dieses Mitspracherecht und dieses, das zu lernen, dass da wirklich junge Menschen sind, die da einen Ansatz haben, die da auch in der Auszeit sprechen, die einfach ihre Meinung kundtun. Und da hat man jetzt auch beim Spiel gegen Spanien gesehen, dass der Alfred sich da wirklich auch zurücknimmt und dann halt auch mal jetzt in dem Fall, ich rede gerade von Juri Knorr, auch Juri mal reden lässt, ist ja jetzt auch nicht so sein, das, was der Alfred unbedingt will. Ja.
Darauf wollte ich hinaus, Theo, aus deiner Erfahrung heraus. Du hast ja gesagt, Alfred ist nicht beratungsresistent. War das
Genau.
immer schon so?
Also alles hat ja eine Entwicklung, ne? Und das kann ich nicht beurteilen. Ich habe ja nur 5 Jahre mit ihm zusammengearbeitet.
Naja.
Aber in den 5 Jahren hat er sich auch immer mal wieder neue Dinge angehört. Ob das aus dem medizinischen Bereich war, ob das aus meiner Sicht der Dinge war. Also ich konnte nicht den Eindruck gewinnen. Er ist stur, wenn er fest davon überzeugt ist, auch dabei zu bleiben. Das muss man wahrscheinlich auch alleine, um sich zu schützen, ne? So, also nehmen wir mal anderes Beispiel. Ich habe das nur kurz nachgelesen, aber ich glaube, dass der Präsident des DHBs, der Andreas Michelmann, der hat ja vorher vor dem Turnier schon völlig unnötigerweise das Fass ja aufgemacht. Er hat ja gesagt, naja, wenn es nicht so gut läuft, müssen wir uns natürlich nochmal über den Trainer unterhalten Richtung WM. Das spielt ja eigentlich gar keine. Damit eröffnest du ja eigentlich etwas.
Ja,
Also,
völlig unnötig.
das ist ja unnötig. Du musst ja eigentlich erstmal sagen, wir arbeiten mit Alfred Gislason bis Ende 27 zusammen oder bis nach der WM zusammen. So lange haben wir einen Vertrag und wir glauben, wir haben da die beste Lösung. Fertig. Damit ist erstmal Ruhe und das glaube ich. Alfred sieht sowas auch und nimmt das auch wahr. Es wäre ja auch unmenschlich, wenn er das nicht tun würde.
Ja, klar.
Und trotzdem, er hatte ja auch nie so eine mediale Aufmerksamkeit. Also die Nationalmannschaft hat ja mit Abstand die höchste Aufmerksamkeit, wenn es um unsere Sportart geht. Und damit umzugehen, war für ihn auch neu. Und dem nähert er sich ja auch an. Er hat ja auch schon in seiner Art und Weise, wie er Handball erzählt oder auch lebt, auch schon Böcke geschossen medial, würde ich mal so sagen. Ich weiß jetzt gar nicht genau was, aber da waren ja auch schon Dinge dabei. Nur ich glaube, dass er, wenn die jetzt da so weitermachen, er wird auch bei dieser EM wieder was mitnehmen, was er für die WM 27 dann nutzen wird. Also, und wahrscheinlich, wenn das jetzt eine Initialzündung war, wir haben jetzt, glaube ich, 4 Spiele gegen 4 starke Gegner, ne? Der erste ist
Ja, natürlich.
Portugal.
Wir fangen jetzt gegen Portugal an. Dann spielen wir gegen Norwegen, dann gegen Dänemark und zum Abschluss gegen Frankreich.
Also letztlich nur Fallobst, kann man sagen.
Nur
Ja.
Fallobst, einfaches Spiel. Aber ist doch schön. Auch für uns als Zuschauer ist es schön. Aber nochmal, um auf das zurückzukommen. Ich glaube, solche Aussagen wie die des Präsidenten führen natürlich auch dazu, dass du als Trainer, also das registrierst du, da ist jeder
Klar.
Trainer sensibel, ganz klar.
Irgendeiner wird es dir sagen, dass er das gesagt hat. Oder irgendeiner wird es dir sagen, dass der das
Oh,
gesagt hat beim
hundertprozentig kommt,
Präsidenten.
und wenn du Pech hast im falschen Moment, ganz klar, das kriegst du schon gesagt, keine Frage. Und das führt natürlich auch dazu, dass du für dich als Trainer natürlich auch entscheiden musst, dass du einen klaren Weg vorgeben musst. Weil wenn du schon in der Kritik bist und sowieso schon, sag ich mal, auf Probe da agierst, dann willst du es wenigstens nach deiner Fasson machen. Ja, und das führt natürlich dazu, dass du da dir eher Gedanken machst, wie will ich das denn eigentlich haben und nicht so sehr nach links und rechts schaust, was natürlich auch von Vorteil sein kann. Also es war immer meine Maxime, man kann lernen und man muss lernen und wir müssen zuhören, wir müssen sprechen und kommunizieren. Aber ich habe immer gesagt, wir leben in einer Autokratur. Ihr dürft alle mitreden, aber ich entscheide. Das ist ganz entscheidend. Ja, das ist alles andere, anders geht es nicht, weil zum Schluss bist du ja auch als Trainer deinen Job los. Das
Wie
ist ja doch.
geht denn das nächste Spiel aus jetzt? Wir spielen jetzt gegen Portugal. Die haben wahrscheinlich auch ein bisschen Selbstvertrauen getankt, nehme ich mal an, ne?
Zum Beispiel, das ist morgen um 15:30 Uhr schon, Theo. Nicht, dass
Ja.
du da irgendwie das denkst um 20:30 Uhr. Das ist um halb vier schon. Ich weiß, ich helfe dir, wo ich kann.
Komm, du kennst mich einfach gut. Das war jetzt eine
Um
Aufforderung.
15:30 Uhr habe ich eigentlich normalerweise noch
Ah,
was. deswegen ja, du würdest nämlich schön um 20 Uhr vor dem Fernseher sitzen und würdest in der Tagesschau hören, wie es ausgegangen ist.
Aber wenn ich das mal übersetzen darf, Schwalbe Theo hat dich jetzt mal aufgefordert, mal einen Expertentipp abzugeben. Denn du bist
Also,
ja
ich
hier
habe das
der
Spiel
Trainer
gestern
der
komplett,
Herzen.
ich habe das Spiel komplett gesehen, Dänemark gegen Portugal. Das war überragend, was die Portugiesen gemacht haben. Sie haben Druck auf Dänemark gemacht über 60 Minuten, hatten auch den entsprechenden Lauf, haben auch Torhüterparaden gehabt. Also es war der Tag der Portugiesen. Aber auch, egal ob sie mit zwei in Führung waren oder mit einem in Führung, immer Druck, Druck, Druck und wirklich auch geworfen und Chancen kreiert. Also die haben sich überhaupt nicht von der Situation beeindrucken lassen. Wenn sie das wieder hinbekommen, dann wird das ein ganz, ganz schweres Ding für uns, weil die natürlich auch, die Portugiesen körperlich sehr stark sind und mit den Costa-Jungs da auch zwei dabei haben, die echt richtig Druck auf die Kiste machen. Das glaube ich allerdings nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, die haben jetzt auch ein bisschen gefeiert, haben jetzt einen Fado getanzt, einmal im Zimmer und ich könnte mir vorstellen, dass sie diese Top-Leistung nicht mehr bringen und dann kriegen wir sie. Davon bin ich überzeugt, dass wir gegen die
Ja.
Portugiesen am Donnerstag gewinnen. Die werden
Beruhigt
wir
dich
brauchen.
das, Theo? Ja, wenn Schwalbe das so ausführt, dann glaube ich, wird das auch so kommen. Aber die hatten auch eine für mich überraschend starke Torhüterleistung
Ja, beide. Die haben
auf
wirklich, also es war wirklich
Augenhöhe.
überragend. Die haben wirklich alle, da hat alles funktioniert. Die Abwehr hat gut gearbeitet, aber die sind auch wirklich konsequent mit Ballbesitz, haben die Druck auf die Dänen gemacht. Die Dänen haben gedacht, das hat man so richtig gesehen, das gibt es doch gar nicht. Wieso? Die machen den Druck, den wir eigentlich machen, haben die permanent aufrechterhalten. Und dann haben die Dänen zwei, drei Fehler eingestreut. Gitzel war nicht der Tag, sein bester Tag. Auch Pütlik haben in der zweiten Halbzeit beide. War nicht so toll gespielt. Schon gut, natürlich, klar, aber nicht so überragend. Zwei, drei Fehler gemacht und das haben die Portugiesen gnadenlos ausgenutzt. Wirklich, überragend. Aber das schaffen die auch nur an einem Sonntag. Also das schaffen die nicht jeden Tag.
Nikolai hat eine ganz andere Aufgabe da als Trainer. Er muss sehen, dass dieser riesen Erwartungsdruck, also bei denen wäre es ja eher so, dass wenn die das nicht gewinnen, die Europameisterschaft, das darf ja in den Gedanken gar nicht erst einreißen, dass
Wann
das passieren
waren die
könnte.
Dänen, Theo, eine Frage, wann waren die Dänen das letzte Mal Europameister? Nicht antworten, Jens. Wann waren die das letzte Mal Europameister, die Dänen? Jetzt kommt die Fangfrage.
Ja, ich hab nur, also letztes Mal, nee, können Sie ja, nee, geht ja nicht.
Jens,
Das
weißt du
Finale gegen
es?
Frankreich verloren. Da haben wir
Weißt du es, Jens?
verloren, ja. Ich würde
Jetzt
sagen
habe ich euch erwischt. Das ist schon
2012, oder? Länger her.
2012. Nur
Ja.
mal so, 2012. Also wir haben jetzt 26. Die waren 14 Jahre lang kein Europa. Also es ist nicht ihr Turnier. Die waren viermal Weltmeister jetzt in Folge. Und der Gitzel hat in seinem ganzen Leben noch kein WM-Spiel verloren, muss man sich mal vorstellen. Der ist viermal Weltmeister, hat noch kein WM-Spiel verloren. Aber Europameisterschaften ist nicht so ihr Ding. Ja, und ich glaube, dass die Dänen jetzt natürlich so richtig das Messer zwischen den Zähnen haben. Ich glaube, das war für die auch ein Weckruf, so wie wir gegen Serbien. Deswegen würde ich sagen, Dänemark und Deutschland im Halbfinale. Frankreich geht raus, Frankreich verliert gegen Dänemark und gegen uns am letzten Spieltag. Mit erste sieben in der Halle kann da nichts schief gehen. Wir fahren hoch und von daher, und jetzt gewinnen wir erstmal gegen die Portugiesen. Die Norweger sind nicht am Höhepunkt ihrer Schaffenskraft. Die habe ich auch gegen Frankreich gesehen im eigenen Land. Das war, die sind gut, aber da fehlt ein paar. Da fehlt der Magnus Rödt zum Beispiel. Der fehlt ihnen schon sehr. Und das ist, ich glaube nicht, dass sie das absolute Top-Niveau haben. Also wirklich, ich würde wirklich sagen, Deutschland und Dänemark.
Also ich habe auch ein ganz gutes Gefühl, vor allen Dingen, weil die Mannschaft inklusive Alfred halt jetzt einmal gegen die Wand schon gefahren ist und sie konnten es korrigieren. Und ich würde etwas darauf setzen, dass durch dieses Erlebnis, durch diese 2, 3 Tage, wo sie echt durch die Scheiße gegangen sind, tatsächlich da was entstanden sein könnte.
Und wirklich fast immer schaffen es solche Mannschaften, ein gutes Turnier zu spielen, die mal einmal richtig in den Mist greifen, so wie du gerade gesagt hast.
Ja.
Dieser Weckruf, der ist wirklich nicht uninteressant.
Ja, Theo, dann würde ich vorschlagen, machst du dich wieder an die Arbeit und überlegst, wie du den Handball verbessern kannst und die Welt sowieso. Was haben wir noch für Aufgaben zu verteilen für dich? Schwalbe, hast du noch was auf der To-Do-Liste für Theo?
Och, ich glaube, das ist eine gute Aufgabe. Da hast du gut zu tun. Wieso?
Icon League nicht zu vergessen, ne?
Ja, also nochmal, ich bin jetzt auch schon seit 20 Jahren selbstständig und was so schön ist an dieser Art und Weise zu arbeiten, ist, dass die Leute um dich, also du selber wirst zwar immer älter, das
Ja.
ist uns ja allen so, aber die jungen Leute, mit denen man heute zusammenarbeitet, und wenn man da ein gutes Händchen hat und die richtigen findet, die Bock haben, was zu bewegen, ne, dann lernt man eben auch als Vater Abraham der Icon League noch dazu, ne? So, du bist ein Teil von dem Ganzen und nimmst ja auch Dinge mit. Und die transportierst du dann auch wieder in Projekte, in andere Themen rein und auch in den Handball rein. Und ich glaube, das ist so meine Botschaft immer. Du musst die Augen aufhaben und gucken, du musst nicht alles neu erfinden und auch nicht alles verändern, aber du musst die Augen aufhaben und auch mal gucken, wie andere das machen. Und das würde ich unserer Politik raten, das würde ich auch den Verbänden der Sportpolitik raten, dass mir manchmal zu, das ist nicht, also das ist mir zu theoretisch oft, ne? Also du kriegst dann ganz viele Präsentationen um die Ohren gehauen, aber am Ende muss es ja auch einer machen, ne? So, da fehlt mir manchmal so der Sinn fürs Wesentliche. Und das ist, was mich eigentlich auch so, deswegen mache ich jetzt auch noch ein bisschen weiter. Ich mache jetzt auch nicht Feierabend.
Aber ich finde, also das finde ich, da will ich jetzt gar nicht so drüber hinweggehen und sozusagen jetzt den Haken hintermachen, aber das finde ich sehr bemerkenswert, dass du das so formulierst, weil dazu muss man ja auch das Selbstbewusstsein und die Ausgeglichenheit und die innere Ruhe und Mitte haben, dass man eben es zulässt, von 20-Jährigen zu lernen, die gerade mal raus sind aus dem Stimmenbruch. Ne? Also das ist ja
Es ist ja
eine Qualität, wie ich finde.
gegenseitig. Das ist ja aber gegenseitig, Jens. Also du
Ja.
hast ja, die lernen ja auch was von dir. Also ich glaube, wenn du als Trainer dir einen jungen Spieler anguckst, der irgendwas ganz besonders gut kann, dann lernst du ja auch vielleicht was von dem, wenn du die Augen aufhast
Genau,
und das genau
tatsächlich.
beobachtest. Und umgekehrt bist du ja als Trainer dafür zuständig, dass der Spieler sich weiterentwickelt und was von dir lernt. Also es ist ja auch irgendwo dann immer wieder, wie alles im Leben, geben und nehmen, ne? Also
Ja, vor allen Dingen,
weil
weil es gibt
natürlich die
doch.
jungen Menschen auch in einer ganz anderen Lebenssituation stecken und ganz andere Blickwinkel haben, die wir so gar nicht haben. Und das ist ja auch manchmal hochspannend und hochinteressant, wie die sich überhaupt selber, wie die reflektiert sind und was die wollen und was für die selbstverständlich ist. Gerade in unserer heutigen Zeit, wo er, überleg mal, wir unterhalten uns über Social Media und alles, LED-Banden, die alles Mögliche können. Und das ist ja alles auf einem ganz, ganz neuen Weg, diese ganze.
Glasboden.
Glasboden, das meinte ich so, wo du sagst, oh, ist das auch eine Idee? Ja, da, irre, wie schnell das geht. Und von daher ist es schon gut, da ein bisschen zuzuhören.
Ich habe es deswegen erwähnt, weil ich schon viele Menschen getroffen habe, die der Auffassung waren, dass es nur einen Weg gibt, und zwar ihren. Sehr schön. Theo, das hat große Freude gemacht. Das war uns ein
Dankeschön.
besonderes Anliegen, mal nicht nur auf die Taktiktafel zu gucken, sondern eben deine Sichtweise zu hören. Hat viel Freude gemacht. Vielen Dank dafür. Schwalbe, dein Schlusswort.
Vielen lieben Dank, Theo, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und tolle Ansätze. Wir werden Sie weiter diskutieren hier bei Erste Sieben.
Vielleicht sehen wir uns ja in Herning. Zum Halbfinale bin ich auch da, hoffentlich mit deutscher Beteiligung.
Ja, das
An
wäre
uns soll es
schön.
nicht liegen. Bis dann. Tschüss.
Bis dann, Theo, tschüss.
Schwalbe, also nichts mit Rosamunde Pilcher oder der nächsten Netflix-Serie in der nächsten Woche. Also alle 2 Tage sitzt du auf der Couch und guckst Handball, logischerweise. Euro 2026 mit Deutschland in der Hauptrundengruppe mit dem schon angesprochenen Programm. Also du legst dich fest, Deutschland und Dänemark, Erster und Zweiter, marschieren ins Halbfinale.
Also ich bin eher der Traumschiff-Typ, nur zur Information. Ich sehe mich mehr auf der Brücke als bei Rosamunde Pilcher.
Und Harald, ich verstehe das immer nicht. Immer wenn ich Harald Schmidt da sehe beim Traumschiff, also
So
ich
geil, ist so geil.
denke ich
Harald
mir
ist
so,
so
hä,
geil.
wie geht das?
Kreuzfahrtdirektor Schifferle, übrigens heißt er, nur zur
Ja, und ich
Information.
meine, das war ja wirklich eine Zeit lang, war das eine absolute Ikone
Der macht sich dann Spaß draus. Was glaubst du, dass die ein schönes Leben haben? Die
ja.
fahren nach Mauritius, nach was weiß ich, auf die Malediven, nach sonst wohin und haben ein paar Drehtage und haben da ihren Spaß.
Ja.
Ist doch mega schön. Würde ich
Und
auch
seine
machen.
Suite auf dem Schiff ist doppelt so groß wie die vom Captain.
Ah ja, der wird, der, ach, die werden sich das da schon gut gehen lassen. Aber zu Recht, zu
Geh
Recht.
ich
Ist
schwer
ja auch
von
eine
aus.
deutsche Ikone. Er
Absolut.
persönlich und das Traumschiff auch. Ist auch eine
Ja.
deutsche Ikone.
Ja.
Und
Und
aus diesem
dann.
Grunde, zweiten Teil deiner Frage. Naja, also ganz festlegen ist natürlich schwierig jetzt in der Situation, aber wenn du gern möchtest, dass ich mich festlege, dann mache ich das und sage Dänemark und Deutschland. Aber da
Yes.
kann natürlich schon viel passieren. Das ist wirklich hammermäßig. Das kann spitz auf Knopf mit letzter Sekunde Entscheidung in die eine oder andere Richtung, kann da alles passieren, weil ich meine, auch gegen die Franzosen und Norweger darfst du dir ja auch nichts erlauben. Und die Portugiesen am Donnerstag musst du auch erstmal schlagen. Also das wird schon ein heißes Ding. Ich glaube halt, dass ein Halbfinalist, das werden die Dänen sein, obwohl sie keinen Punkt jetzt haben in der Hauptrunde. Deswegen werden die ihre vier Spiele mit aller Gewalt gewinnen wollen vor eigenem Publikum. Und
Und
das
müssen.
müssen und das werden sie auch schaffen, das glaube ich.
Und wir melden uns dann nächsten Donnerstag aus Herning rund um das Frankreich-Spiel dann. Da hören wir uns wieder. Da gibt es die erste 7 Folge 45 präsentiert von der Harting Technologiegruppe. Da gibt es also wieder ein deutsch-dänisches Handball-Crossover mit Thomas Mogensen, mit Mats Lindh, mit Martin Heuberger, Florian Kranzmann, Nils Torbrücke, also auch viel GWD dabei. Da gibt es dann auch den doppelten Martin. Freue ich mich drauf. Das könnte wieder was werden. Und wahrscheinlich werden wir uns wieder inspirieren lassen von den Dänen dort oben.
Werden wir das machen? Wir freuen
Ne?
uns und drücken die Daumen, dass die Deutschen bis dahin ihre Spiele gewinnen.
Genau. Liebe Grüße an euch da draußen. Hat Spaß gemacht. Heute
Jo, ciao,
Nummer
ciao.
44 mit Theo Sturm. Tschüss, auf Wiedersehen.
Erste 7. Ein Podcast der Erste 7 Medienberatung und Content Production.